Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Christopher Oster. Christopher hat Clark gegründet. Clark ist eine Versicherungsplattform, also ein Plattformunternehmen heute zu Gast. Das freut mich als Tech- und Digitalfreak natürlich besonders. Er hat das Ganze 2015 gegründet. Mittlerweile sind das 800 Mitarbeiter und es wurden auch schon mal 130 Millionen Euro Umsatz veröffentlicht. Immer noch sehr stark wachsend. Wahnsinnig spannendes Unternehmen, für mich natürlich besonders, aber ich denke mal auch für alle, die hier begeistert zuhören. Also schauen wir uns mal an, wie macht man eigentlich das, wie kommt man dahin, wie gründet man so ein Unternehmen und wie baut man es auf? Mittlerweile ist er im Advisory Board, er war selber 9 Jahre CEO, hat eine WCG-Vergangenheit und war auch im Rocket Internet, ja, Kosmos unterwegs. Also ich würde sagen, hören wir uns an, Dr. Christopher Oster, dem Gründer, CEO und jetzt Aufsichtsrat von Clark. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christopher, herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir, Franz.
Schön, dass du mich heute besuchst. Wir sind hier in Frankfurt, das ist eigentlich deine Heimat, gar nicht meine, aber wir hosten sozusagen in meiner Heimat, deswegen danke fürs Kommen. Bevor wir reinstarten in die Themen, und ich habe ein paar, glaube ich, sehr spezielle Fragen auch für unser Format heute, was ganz neu ist, was Leute vielleicht auch noch nicht gesehen haben, stell dich erstmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute so machst.
Ja, hallo, ich bin Christopher Oster, ich bin Gründer und im Aufsichtsrat von Clark. Clark ist ein Versicherungsvermittler auf dem Handy, das heißt, man kann bei Clark alle möglichen Versicherungsprodukte ganz einfach und unkompliziert kaufen und verwalten. Ich habe das Unternehmen vor fast 10 Jahren gegründet. Dann 10 Jahre geleitet und wie gesagt, jetzt in den Aufsichtsrat gewechselt.
Cool. Ja, also ich glaube, Clark ist so eine dieser Firmen, die ich auf der einen Seite sehr, sehr spannend finde. Ich sage immer im Podcast, ich finde einerseits die Firmen sehr spannend, so dieser gehobene Mittelstand in Deutschland, Firmen, wo man jeden Tag irgendwie fast schon mit in Berührung kommt, aber nicht so genau weiß, wer macht das eigentlich. Ne? Zum Beispiel, warum sieht der Tisch so aus, wie er aussieht? Der ist vielleicht aus Holz, vielleicht ist er nicht aus Holz. Dann gibt es natürlich auch Infrastrukturthemen. Und Clark ist so eins dieser neuen Digital-Tech-Unternehmen, die meiner Meinung nach ja auch eine Industrie komplett neu aufstellen oder zu versuchen, neu aufzustellen. Würdest du das auch so sagen?
Ja, und das war auch mit eine der Hypothesen am Start, dass eigentlich wir, also unsere Generation, eigentlich Versicherungen genauso kauft wie die Generation vor uns, bis auf ein paar Online-Vergleichsportale vielleicht. Aber sonst hat sich da eigentlich nicht so viel getan. Mhm. Gerade bei den komplizierteren Produkten, also eine private Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die extrem wichtig sind, die aber online eben noch nicht so verfügbar sind. Und das war in der Tat ein Ansatzpunkt für Clark, das ganze Thema aufs Handy zu bringen. Natürlich noch mit einem Experten jederzeit verfügbar. Das heißt, wenn ich am Handy nicht weiterkomme, weil es doch ein bisschen zu kompliziert ist und die Schrift zu klein, dann kann ich natürlich jederzeit anrufen und mit jemand sprechen. Aber das war schon der Startpunkt und einer der Gedanken am Anfang.
Okay, so aus User- oder aus Nutzerperspektive, ich lade mir Clark runter und was kann ich denn alles machen? Also kann ich zum Beispiel existierende Versicherungen, die ich schon habe und jetzt nicht irgendwie kündigen oder neu abschließen möchte, da reinladen? Kann ich neue finden? Wie sieht so die User Experience aus?
Genau, wir fangen mal ganz, ganz klassisch an. Also einer der einfachsten Use Cases ist eigentlich jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist, sag ich mal, und in seinen ersten Job startet und sich komplett neu versichern muss. Das heißt, bis dahin war er vielleicht über seine Eltern mitversichert, sowohl in der Krankenversicherung als auch über eine Haftpflicht oder so und fällt da jetzt komplett raus und muss im Prinzip von neu an anfangen, bezieht vielleicht auch zum ersten Mal eine eigene Wohnung oder mit Partner zusammen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein ganz neues Setup.
Okay.
Und das ist ein guter Startpunkt für die Clark App. In dem Moment kann man sich die App runterladen. Man gibt seine Lebenssituation bekannt. Das heißt, man füllt einen kurzen Fragebogen aus und dann startet die App erstmal zu erklären, was es überhaupt für Produkte gibt und welche davon unbedingt benötigt werden, welche sinnvoll sind und welche man vielleicht darauf später verschieben kann. Mhm. Das wäre so ein ganz, ganz klassisches Beispiel für den Berufseinsteiger, sage ich mal.
Okay.
Wenn man jetzt nur auf den Berufseinsteiger gehen würde, wäre es natürlich ein bisschen klein von der Zielgruppe.
Ja.
Das heißt, wir haben auch verschiedene Einstiegsmomente geschaffen für Menschen, die schon ein Stück weiter sind. Das heißt, jemand, der vielleicht Mitte, Ende 30 ist, eine Familie gegründet hat oder so, der hat ganz andere Themen, der hat wenig Zeit, sich um die Themen zu kümmern, weiß aber, dass Versicherungen wichtig sind. Jetzt, wie gesagt, ist vielleicht plötzlich eine Familie da, hat sich auch ganz viel geändert. Und man muss das, was man beim Berufseinstieg gekauft hat vor 10 Jahren, vielleicht langsam mal anpassen.
Ja.
Und auch das ist ein guter Moment. Und dann schauen wir über die Verträge drüber, die der Kunde schon hat, und geben dann eben Tipps, was man jetzt ändern müsste. Und ein dritter Moment ist natürlich dann auch irgendwie, wenn man sich mit dem Thema Rente zum ersten Mal beschäftigt und überlegt, wie sieht denn eigentlich die Altersvorsorge genau aus. Auch hier gibt es Lösungen aus der Versicherungsbranche. Und das wäre so ein dritter Einstiegsmoment.
Okay, sehr cool. Und man kann dann auch, also existierende Sachen auch zum Beispiel integrieren und so. Also es ist nicht nur sozusagen sowas wie eine Plattform, wo man das Angebot sieht. Und ich habe jetzt auch gelernt, noch Education bekommt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Sondern es ist schon auch so eine konsolidierte Plattform, wo man seine Versicherungen managt, oder?
So als genau. Das ist so gedacht, dass man immer die komplette Situation im Blick hat und die Komplettversicherungssituation praktisch bei Clark verwaltet.
Okay.
Und man bringt seine bestehenden Verträge mit. Das ist auch sehr einfach, weil wir als Makler mit eigentlich allen Versicherungsunternehmen in Deutschland zusammenarbeiten. Und das heißt, wenn man jetzt bei einem der großen Versicherer in Deutschland seine Verträge abgeschlossen hat zum Beispiel, dann kann man die zu uns bringen. Kann man die in der App muss man einfach angeben, bei wem man versichert ist, welches Produkt das ist. Und wir können dann als Makler, wir bekommen einen Maklerauftrag und wir können dann die Informationen vom Versicherer besorgen.
Okay, verstanden. Der Endbenutzer oder ich zahle quasi nichts für Clark, sondern das wird dann über die jeweiligen Versicherungsorganisationen abgewickelt, oder? Also wie ist euer Geschäftsmodell?
Genau, ist es für den Endkunden ist es kostenlos und in jedem Vertrag sind praktisch Provisionen enthalten. Und irgendjemand bekommt immer diese Provisionen, sei es die Agentur vor Ort oder der Versicherungsmakler, wo man vorher war, oder das Vergleichsportal im Internet, irgendjemand bekommt immer diese Provision. Und das ist eben der aktuelle Ansprechpartner. Und das ist aber auch dann der, zu dem man zum Beispiel geht, wenn man einen Schaden hat, den man reguliert haben möchte. Dann gibt es ja immer irgendjemand, der einem dabei hilft. Und das ist dann zum Beispiel über diese Provisionen abgedeckt.
Okay. Und jeder, der mit euch zusammenarbeitet, muss euch dann quasi auch einen Teil davon geben, oder?
Genau.
Wie sieht das aus?
Ja.
Okay, genau. Verstanden. Cool. Nur, dass man so die Größenordnung kriegt, wie groß seid ihr gerade aktuell? Also von der Mitarbeiteranzahl?
Ja, sind so knapp 800 Mitarbeiter, 5 verschiedene Länder. Und wir haben auch letztes Jahr zum ersten Mal Geschäftszahlen kommuniziert, sind so bei 130 Millionen Euro Umsatz etwa.
Das ist schon stark, also wenn man sich überlegt, von 2015 bis jetzt auf 130 Millionen, das ist so, also ich glaube, wenn man einen richtig, richtig guten Case Tech außen vor mal gemacht hat in Professional Services, dann, wenn man in 15 Jahren auf 100 Millionen kommt, das ist schon echt gut, würde ich sagen. Jetzt seid ihr so in acht Jahren, sage ich mal, knapp oder 9 Jahren knapp auf 130 Millionen skaliert. Gibt es heutzutage eigentlich nur noch so richtig mit Tech oder wie kriegt man das hin?
Ja, und eine Frage ist ja auch immer, ist das eine Überraschung? Und die Frage hast du nicht gestellt, aber sonst ich beantworte sie trotzdem. Ich mag nämlich das nicht, wenn man so tut, als wäre das total überraschend oder so. Also es war schon irgendwie ein Kalkül am Anfang und wir haben schon gesehen, dass es diese Chance gibt und dass es eine Möglichkeit gibt, im Versicherungsmarkt ein großes Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, sonst hätten wir gar nicht gestartet mit der Idee. Sozusagen. Das heißt, die Chance war auf jeden Fall da, dass es dann am Ende gelingt. Klar, da muss ganz viel zusammenkommen. Und ob das nur mit Tech geht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt viele auch sozusagen Sachen, die jetzt keine Technologie benötigen und trotzdem ein tolles, großes Unternehmen in kürzester Zeit aufbauen. Natürlich ist es mit Tech immer ein bisschen leichter skalierbar. Sozusagen, man hat nicht die Limitationen, Grenzen, die vielleicht ein Offline-Modell hat, wenn es ans Wachsen geht. Aber natürlich geht es auch mit einem Modell ohne Tech grundsätzlich.
Okay. Ja, ich glaube, ich habe am Ende dann auch noch ein paar so Sachen, wie du die Wirtschaft siehst, wie du so Wachstum und solche Sachen siehst, da können wir am Ende noch in der offenen Zeit noch ein bisschen drüber sprechen, da habe ich ein paar Fragen, würde mich interessieren, aber jetzt schauen wir erstmal, wie du da hingekommen bist. Wenn man so ein bisschen sich im Internet mit dir beschäftigt, da ist ja ein bisschen was online, dann findet man, okay, erstens machst du nur Themen, auf die du Bock hast, das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiges Gründergehen, was man mitbringen muss, hast irgendwie im Fußballbereich promoviert, da bin ich auch gespannt, was da das Thema war, warst dann bei BCG und dann im Rocket Internet Space unterwegs. Und dann kam so die Gründung. Ich habe das jetzt mal so überflogen, damit man weiß, was auf einen zukommt. Aber erzähl selber nochmal aus deiner Perspektive und erwähne gern so alle notwendigen Meilensteine und auch so Richtungswechsel oder Personen, um das zu verstehen, wie das entstanden ist, diese Story.
Ja, also ich fange vielleicht mit dem Studium an. Ganz klassisch BWL studiert, das stand für mich schon ziemlich früh irgendwie fest, dass ich da Lust drauf habe. Dann ist man sehr flexibel aufgestellt, kann viele verschiedene Sachen machen. Das war irgendwie der richtige Startpunkt für mich. Das Studium begonnen, Praktika gemacht und dann irgendwie ganz automatisch danach in der Unternehmensberatung gelandet. Sozusagen vielleicht auch ähnlich, weil man sich nicht zu früh festlegen muss, erstmal verschiedene Sachen kennenlernt. Ich war zu der Zeit auch noch relativ jung. Ich glaube, ich war mit 23 in der Unternehmensberatung.
Okay,
wow. Und das war super. Da konnte man eben viel in verschiedene Branchen reinschauen, sich verschiedene Dinge anschauen. Fand ich super. Wollte auch eigentlich in der Beratung Karriere machen. Und dann nach 4 Jahren gab es eben die Möglichkeit, eine Promotion zu machen. Und das fand ich eine tolle Idee, mal eine Auszeit zu nehmen und mal sozusagen wieder was ganz anderes zu machen. Und wie du gesagt hast, habe ich mir dann ein Thema im Bereich Profifußball rausgesucht. Gibt es auch unfassbar spannende Dissertationen in dem Bereich und unfassbar gute Zahlen und Datengrundlagen eben, mit denen man arbeiten kann. Das rausgesucht und dann ging es so los Richtung Gründen. Also ich hatte hat man ja viel Zeit und sozusagen hat eigentlich nur ein Thema, auf dem man arbeitet. Das ist so ein Word-Dokument, was irgendwie jeden Tag um eine Seite wächst oder so.
Ja.
Und das heißt natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Und ich glaube dann so ganz, ganz natürlich habe ich angefangen, links und rechts zu schauen und mir auch mal das ein oder andere Geschäftsmodell angeschaut. Und dann sind wir privat umgezogen von Frankfurt nach Hamburg. Meine Frau hat da ihren ersten Job bekommen und ich war neu in der Stadt und kannte nicht viele Leute und habe dann aber über zwei Leute kennengelernt, den Arne und den Hinrich. Und die haben schon ein, zwei Mal Startups gegründet vorher. Also waren Seriengründer von der WHU und dem Rocket-Netzwerk. Und hatte ich denen bei einem Abendessen erzählt, hey, wenn ihr mal wieder was macht, sagt mir doch Bescheid, ich könnte eine Auszeit von der Dissertation gebrauchen.
Okay.
Und dann haben die 6 Wochen, haben uns nicht mehr gesprochen und dann haben sie angerufen und haben gemeint, Christopher, wir sitzen gerade im Zug nach Berlin, irgendwie ein spannendes Thema, hast du nicht Lust mitzumachen?
Okay.
Und ich glaube, ja, wie gesagt, war ja sehr flexibel. 2 Stunden später habe ich auch im Zug gesessen. Habe dann erst in Berlin erfahren, worum es ging.
Ah ja, perfekt.
Fand es aber super spannend. Und dann hatte ich erst gesagt, ich bleibe erstmal nur 3 Monate, weil ich habe ja noch die Dissertation und dann komme ich zur BCG zurück und ich schaue nur mal 3 Monate und helfe einfach mit. Und dann wurden 6 Monate, 9 Monate und immer weiter verlängert.
Okay.
Und am Ende sozusagen fand ich das dann so super, dass ich da eben Vollzeit mitgemacht habe. Und es war eine super Zeit und praktisch mein Start so in der Startup- und Gründerszene. Und
cool.
Fand ich unfassbar spannend. War ein Reiseunternehmen von Rocket Internet, wie gesagt. Und nach 4 Jahren dort, würde ich sagen, lernen, hatte ich mich bereit gefühlt, selber was zu gründen. Okay. Da praktisch alles, was ich über digitale Produktentwicklung, Marketing, aber auch sozusagen Firmenkultur irgendwo gelernt habe, mitgenommen und gesagt, okay, damit kann ich jetzt eigentlich was machen. Und das war dann der Startschuss für Clark.
Cool. Okay, ihr habt 1, 2 Rückfragen. Hast du in der Beratung schon Kontakt zu Versicherungen gehabt? Oder war das noch so?
Praktisch gar nicht. Okay. Also ich würde nicht sagen, dass ich vor Clark wirklich viele Berührungspunkte mit der Versicherungsbranche hatte, außer als Kunde natürlich.
Okay. Und welches Thema war die Fußballpromo? Das hast du dir angeschaut?
Das waren mehrere Themen tatsächlich. Ging zum Beispiel um Wettbewerbsgleichgewichte im Profifußball. Mhm. Also wie groß sollte der Unterschied zwischen dem Verein, der an der Spitze steht und dem Verein sein, der vielleicht absteigt und wie stark müssen Umverteilungsmechanismen ausgestaltet sein, damit so eine Liga auch attraktiv bleibt für den Fan zum Beispiel.
Ja.
Und es gibt so ein Umverteilungssystem über die TV-Gelder zum Beispiel. Das funktioniert fast wie ein Steuersystem.
Oh, okay.
Und es ist eben die Frage, wie viel ist da sinnvoll? Weil du willst ja auch, dass der Top-Verein der Bundesliga zum Beispiel noch international konkurrenzfähig ist. Und wenn der Top-Verein der Bundesliga nicht international konkurrenzfähig ist, kann das auch schlecht für die Nationalmannschaft sein. Also man hat ganz viele Dynamiken, die man irgendwo berücksichtigen muss. Und sozusagen da gibt es verschiedene Theorien um dieses optimale Wettbewerbsgleichgewicht. Und genau, das habe ich mir angeschaut.
Sehr cool. Ich glaube, ich bin in 3, 4 Wochen oder so bin ich bei Borussia, also bei Dortmund und spreche mit dem Carsten Kramer. Ich frage ihn mal, ob es fair ist. Mal gucken, was er sagt.
Ja, da haben die vor allem die oben stehen eine andere Meinung, als die unten stehen zu.
Wenn nicht, verweise ich auf deine Diss. Okay, cool. Und als du dann so diese Zeit in dem ersten Rocket-Startup immer verlängert hast, da warst du ja noch in der Promo und auch bei BCG. Wie fanden die das, dass du gesagt hast, ja, ich bleibe noch 9 Monate?
Das war tatsächlich eine ziemlich schwierige Zeit. Also ich habe extern promoviert, das heißt von der Uni und vom Professor hatte ich zum Glück relativ viel Freiheiten, was das angeht.
Mhm.
Und bei der Beratung war es so, dass ich einen festen Zeitraum von 2 Jahren hatte. So.
Oh, ja, genau.
Und die ersten 6 Monate Startup waren da praktisch einkalkuliert. Das heißt, das war okay. Ich hätte auch die DIS noch geschafft dann in dem Zeitrahmen.
Mhm.
Und dann habe ich aber irgendwann das Gespräch gesucht und gesagt, hey, vielleicht ein paar Monate länger wäre nicht schlecht. Und dann ist irgendwann, ich glaube, nach einem Jahr oder so, ist dann die Entscheidung gefallen, dass ich die Beratung verlasse.
Okay. Und da war aber auch noch nicht Clark auf dem Schirm irgendwie.
Nein.
Ne? Genau. Das kam dann erst nach dem Case bei Rocket.
Exakt.
Okay, cool. Und wie ist das Rocket-Thema ausgegangen? Hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich Clark, oder war das so, jetzt höre ich damit auf und dann noch was Neues umgeschaut?
Ja, das war halt nie mein Baby, ne? Es war nie das Ding, was ich mir selber ausgesucht oder ausgedacht hatte, sage ich mal, sondern es ist ja gestartet als was, wo ich gesagt habe, es ist zwar spannend, es war Vimdu, das heißt so ein Airbnb, und wie gesagt, das hatte ich mir selber jetzt nicht ausgedacht, das war nicht meine Idee. Natürlich sozusagen wollte ich das Unternehmen maximal vorantreiben, aber trotzdem habe ich mich jetzt nicht als Gründer gefühlt von dem Unternehmen.
Mhm.
Und das heißt, das war für mich wirklich von Anfang an eher zum Lernen gedacht, und deswegen war dann der Abschied am Ende auch nicht so schwer.
Okay, verstanden. Und wie ist die Idee entstanden, dann sich die Versicherungsbranche anzuschauen, Clark zu machen und dann auch mit den anderen 3 Co-Foundern zusammenzukommen und so weiter?
Ja, das war also Anfang 2015, fiel so der Startschuss, und ich war praktisch gerade raus, hatte auch im Dezember, Ende 2014 einen klaren Schlussstrich mit dem vorherigen Business gezogen und hatte dann wirklich Zeit und habe viel mit Leuten gesprochen, habe überlegt, was passiert gerade in der Startup-Szene, was kommen gerade für Themen auf.
Ja.
Und habe dann 2, 3 Themen im Versicherungsbereich gesehen, die ich sehr spannend fand, die auch sehr, sehr gut aufgegriffen wurden. Aber hatte das Gefühl, da fehlt noch was. Ist irgendwie zu kurz gesprungen. Und ein gutes Beispiel ist, eins von den Unternehmen, Knipp hieß das, die haben im Prinzip gesagt, wir müssen den Versicherungsordner, der bei dir zu Hause im Schrank steht, aufs Handy bringen. Und dann dachte ich, ja, das ist toll. Praktisch hieß der Ordner, den ich im Schrank habe, und jetzt ist der bei mir auf dem Handy und ich kann alles sehen. Wenn aber die Verträge schlecht sind, dann habe ich sozusagen die schlechten Verträge, die ich vorher im Ordner hatte, jetzt die schlechten Verträge auf dem Handy. Das reicht mir irgendwie nicht. Ich muss eigentlich den Leuten helfen, sich besser zu versichern. Und so ist dann praktisch ein anderer Ansatz entstanden. Aber im Prinzip war das eine Phase, wo ich viel mich umgeschaut habe, mit Leuten gesprochen habe und dann irgendwann gemerkt habe, das ist es, das ist die Chance.
Cool, ja. Gab es auf dem Weg irgendwie so Personen, die dich so ein bisschen auch, also Mentoren oder sowas in dem Bereich, oder?
Also Mentoren würde ich jetzt nicht sagen. Klar, der Arne Blackman hatte ich schon erwähnt, Hinrich Dreiling, die beiden haben mich natürlich in die Startup-Szene gebracht, sozusagen. Ja. Das war natürlich ein ganz großer Veränderung bei uns auch privat, weil wir dann von Hamburg nach Berlin umgezogen sind. Das war natürlich super einflussreich für mich. Und dann natürlich sozusagen den zweiten Schritt Richtung Clark, sozusagen die ersten größeren oder die erste Finanzierung im Prinzip und das Setup, das Ganze, hat Jan Beckers unterstützt und Rami Niromant, die zu der Zeit Finleap gerade gestartet haben als Inkubator für Fintech-Unternehmen, und da hat das super zusammengepasst, und die haben im Prinzip die erste Heimat für das Unternehmen geboten.
Cool. Und jetzt also gerade aktuell in dem Moment bist du im Advisory Board. Wie lange warst du CEO bei Clark?
9 Jahre.
9 Jahre, okay. Dann gibt's ja immer mal wieder, dass dann auch mal ein CEO-Wechsel ist für irgendwie nächste Ära oder so im Unternehmen. Wie viel nimmt so Clark jetzt aktuell noch in deinem Alltag ein?
Unterschiedlich. Also es gibt Wochen, wo es viel einnimmt, jetzt nicht mehr als die Hälfte der Zeit, aber bis zu. Und dann gibt es Wochen, wo sozusagen ich gar nichts mit Clark zu tun habe.
Okay.
Und ich würde sagen, es mittelt sich vielleicht auf einen halben Tag die Woche aus.
Okay. Das heißt, gibt es schon irgendwas ankündigungsmäßig, was als nächstes kommt, oder?
Nichts, was ich ankündigen kann.
Okay, aber du wirst wahrscheinlich so im Gründerbereich bleiben, schätze ich mal, oder? Oder hast du irgendwie jetzt andere, neue Sachen für dich entdeckt?
Ja, ich glaube, was bei Clark ja so das Thema war, dass man mit Tech für den Consumer viel verändern kann und viel verbessern kann. Und dem Bereich will ich schon treu bleiben. Und ich glaube, in dem Bereich werde ich schauen, ob es jetzt was ist, was man komplett neu gründet ist oder was vielleicht gerade gestartet ist, wo man unterstützen kann. Da bin ich relativ offen.
Cool. Ja, spannend. Also ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt hier am Anfang 2025, zeichnen das Ende 2024 auf. Mal gucken, was noch so passiert. Wir laden dich natürlich dann auch irgendwann mal wieder ein, um zu gucken, was passiert ist. Aber jetzt schauen wir mal noch ein bisschen in so in deine Tipps und Tricks rein. Also Tricks gibt's ja keine, habe ich gelernt, aber Tipps und Learnings gibt's schon. Wenn du jetzt so auf 9 Jahre CEO zurückschaust, Gründen zurückschaust, auch Beratung zurückschaust, was gibt's denn so für Charaktereigenschaften, Best Practices, Routinen, wo du sagst, die haben mir geholfen in der Geschäftsführung. Das kann am Anfang sein, wenn man noch irgendwie 10 Leute ist, aber es kann auch dann später sein, wenn man schon ein paar hundert ist. Gibt's da irgendwas, was du teilen kannst?
Ja, ich würde das Thema Resilienz einfach mal überspringen, weil das wahrscheinlich auch schon genug beleuchtet, dass das irgendwie wichtig ist, dass man ein dickes Fell braucht. Okay, Haken dran. Und das jetzt vielleicht speziell fürs Gründen. Eigentlich ist es nicht ein Job, sondern es ist eine Rolle, die sich permanent verändert. Also wenn ich überlege, was ich die ersten 1-2 Jahre bei Clark gemacht habe und das vergleiche mit dem, was ich die mittleren 2 Jahre und dann die letzten 2 Jahre gemacht habe, das hat sich komplett verändert. Also am Anfang ist man sozusagen, habe ich eigentlich das Produkt gebaut, also die App, sozusagen den Userflow und sozusagen an jedem Screen irgendwo mitgewirkt. Und das war eigentlich mehr eine Chief Product Officer Rolle oder eine Product Role sozusagen, die sich, die man ausgeführt hat, um das, was man am Kunden bewirken will, eben wirklich hands-on zu gestalten. Dann gibt es so eine Wachstumsphase, wo man das erste Mal ins Ausland geht, vielleicht die erste M&A-Transaktion macht und irgendwie das Business größer macht. Und dann jetzt am Ende, wie gesagt, mit knapp 800 Mitarbeitern, ist es auch viel sozusagen Anspruchsgruppen managen. Ne? Man hat Kunden, man hat Mitarbeiter, man hat Investoren. Das ist nicht, dass sie komplett unterschiedliche Dinge wollen, das würde ich gar nicht sagen, aber vielleicht haben sie in einer leicht unterschiedlichen Reihenfolge. Man muss extrem viel koordinieren, einfach sicherstellen, dass es für alle irgendwo am Ende funktioniert und priorisieren. Und deswegen, ich glaube, Flexibilität ist so das Stichwort, auf das ich hinaus will, dass sich einfach in der Zeit, wenn man gründet, so viel ändert, dass man als Person da doch sehr flexibel sein will. Wenn ich jetzt von Anfang an, sozusagen, wenn ich diese Produktrolle nicht verlassen hätte, dann hätte ich jemand anderes gebraucht für die Themen, die ich gerade genannt habe.
Ja, das ist interessant. Was taugt dir mehr oder was macht dir mehr Spaß? So, wenn man noch am Anfang ist und sagt, okay, das teste ich jetzt, dann baut man auch selber mal ein Google-Form oder macht mal selber so eine, weiß ich nicht, Social-Media-Kampagne. Da muss man alles machen am Anfang. Sales, Produkt, irgendwie ist man überall drin, recht. Und später hast du gesagt, da managt man dann Stakeholder, da muss man dann Multiplikator sein für Teams, was auch mega schön ist und mega, sag ich mal, für manche Leute befriedigend. Ich schneide zum Beispiel meinen Podcast auch noch selber. Das heißt, mir macht dieses Early-Stage-Thema auch sehr viel Spaß. Was findest du besser?
Es hat alles seine Reize und sozusagen alles bringt ja auch eine gewisse Lernkurve irgendwo mit, die es dann auch spannend macht. Also das heißt, ich habe in jede Phase irgendwo genossen und würde jetzt gar keine rausgreifen als die mir am meisten Freude oder so gemacht hat. Ja, ist irgendwo so, dass man jetzt sozusagen in der letzten Rolle ist es so, dass man sozusagen ja ein Team auch hat, was grundsätzlich alles abdeckt und es kommen eher die Probleme bei einem an. Sozusagen sehr viel im Problemfighting.
Stimmt.
Dafür sozusagen haben die Probleme natürlich einen anderen Anspruch, der sehr viel herausfordernder und sehr viel spannender ist, als die Probleme am Anfang, wie wenn zum Beispiel das Internet ausfällt und alle dich als Gründer anschauen, so wie wir können nicht arbeiten, das Internet geht nicht. Das heißt, es hat wirklich jedes so seinen Reiz und da würde ich jetzt gar keine, schon gar nicht bei Clark, würde ich irgendeine Phase herausheben, die besonders Spaß gemacht hat. Das waren alle cool.
Okay, interessant. Ja, wie siehst du denn generell so dieses Broker- oder Makler-Business? Also Clark ist ja jetzt eine Form, wie man digital auch so ein bisschen diese Manpower, die eigentlich in diesem Makler-Business steckt, das ständig dann früher ja noch am Küchentisch der Versicherungsmakler mit dir so sitzt und dann macht der so sein Ding, dann baut man Vertrauen auf. Das ist alles ein sehr, sehr manueller People-Prozess. Das wird ja jetzt dadurch verbessert. Das heißt, man kann dieses berühmte 10x dadurch erreichen. Wie siehst du das Maklergeschäft in der Zukunft? Wird das viel über solche Sachen laufen? Ich glaube zum Beispiel, dass da auch noch Influencer einen wesentlichen Part spielen werden, weil das sind im Endeffekt auch Makler. Ja, die sagen auch, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, bin Finance-Influencer und erkläre dir, was die besten ETFs sind, bauen Vertrauen zu dir auf und sagen dann, hey, komm, mach doch auch mal ein, weiß ich nicht, komm direkt ING-Konto oder was auch immer die dann da bewerben. Siehst du das auch so oder wo entwickelt sich das hin? Das würde mich interessieren.
Ja, ich glaube, es kommt schon stark auf den Markt an und vielleicht erstmal zum Versicherungsmarkt speziell und dem Makler. Der Makler ist ja hart vom Kunden beauftragt. Also sozusagen, es gibt einen Maklervertrag auch zwischen Kunden und Makler, wo eigentlich nur festgelegt wird, was der Makler für Pflichten hat und auch, wo er auch gegenüber dem Kunden zum Beispiel haftbar ist für sozusagen eine gewisse Beratungsqualität oder dass ausreichend Produkte verglichen werden und so. Und das hilft natürlich in einem Markt, der Produkte hat, die jetzt vielleicht nicht komplett intuitiv sind und nicht komplett einfach zu verstehen und zu vergleichen sind, wo aber der Markt so viele Anbieter hat, also es gibt registrierte Versicherungsgesellschaften in Deutschland 540, und ich glaube, jeder von uns könnte aus dem Kopf 20 Versicherungsgesellschaften aufzählen. Und übrigens, wo wir beim Fußball vorhin waren, es gibt ja auch diverse Fußballstadien, die von Versicherern gesponsert sind. Die größten, alle zum Beispiel.
Stimmt.
Und auf den Trikots stehen auch ein paar Versicherer drauf. Das heißt, man hat eine sozusagen unfassbar viel Angebot eigentlich. Schon fast eine Commodity, weil ja auch sozusagen die Produkte nicht wirklich eine USP haben. Jeder kann ja jeden relativ einfach kopieren. Wenn jetzt einer ein Vertragsmerkmal in den Markt wirft, der andere kann sagen, ja, das biete ich auch an. Das ist nicht schwer zu kopieren, man kann es nicht richtig schützen. Das heißt, man hat irgendwo eine Commodity. Und ist aber die Gefahr, dass es dann so ein Preiswettkampf gibt und dass dann der Anbieter zum Beispiel Features aus dem Vertrag rauswirft, die eigentlich extrem wichtig sind, um den Preis runterzukriegen.
Oh, okay.
Und das kann zum Beispiel auf einer Preisvergleichsseite irgendwo passieren, dass jemand sagt, ich muss hier aber nach oben kommen, sonst verkaufe ich nicht. Dann streiche ich noch A, B, C raus. Und da kann halt ein Makler dann schon helfen, dass man eben die wichtigen Sachen alle drin hat.
Okay.
Und dann erst nach Preis optimiert.
Okay. Auch
zum Beispiel einen Algorithmus, den wir bei Clark entwickelt haben, dass man eben sagt, okay, ich lege erstmal für einen Vertrag 10, 15 Mindestqualitätskriterien fest und dann schaue ich mir das gesamte Angebot am Markt an und alles, was nach diesen Qualitätskriterien noch übrig ist, das biete ich dann überhaupt an und sozusagen da schaue ich dann nach dem Preis und was dazu gehört.
Okay, verstanden. Also siehst du schon, dass, also sag ich mal so, das wird dann tech-enabled werden, das Broker-Geschäft oder das Makler-Geschäft. Ich habe so die Vermutung, da geht vielleicht auch so ein bisschen die Schere weiter auf. Das heißt, die Sachen, die richtig komplex werden, die werden natürlich immer people-bezogener, weil es ist natürlich auch schwierig, den Trust gleich zu haben zu einer Maschine, wenn, ich habe letztens irgendwo, nicht letztens, das ist schon länger her, aber gesehen, dass so Models sich natürlich die Beine versichern, weil das irgendwie der Name gut ist. Das würde ich jetzt vielleicht nicht irgendwie so auf Google machen, da würde ich wahrscheinlich zu jemandem gehen, weil es klingt für mich nach einem komplexen Versicherungscase. Währenddessen nicht eine Haftpflicht, vielleicht eher über so ein Preisvergleichsthema mir angucke, oder?
Ja, absolut. Und tatsächlich, ganz interessant, für mich hat es extrem viele Parallelen zum Reisemarkt, wo es vor Jahren noch ganz normal war, dass ich für meinen Barcelona-Städtetrip ins Reisebüro gehe.
Total. Ja.
Und für meinen Thailand-Urlaub 2 Wochen All-Inclusive auch natürlich oder Domrep oder sowas in der Art. Und das würde man heute ja nicht mehr machen. Das buche ich sozusagen einfach online weg. Denke ich nicht eine Sekunde daran, ins Reisebüro zu gehen. Aber wenn ich jetzt eine Antarktis-Expedition mache oder eine größere, kompliziertere Safari mit verschiedenen Stationen oder sonst wie, kann schon sein, dass ich in ein Versicherungsbüro gehe. Und so ähnlich kann ich mir das auch im Versicherungsmarkt vorstellen, dass es eben, genau wie du gesagt hast, sehr komplexes Geschäft gibt. Fußballspieler, Models, wie auch immer, aber auch sozusagen sonst zum Beispiel das ganze Gewerbemaklergeschäft, wo man eben sich eine Fabrik oder eine Produktionsanlage anschauen muss und das dann eben bewerten muss.
Genau.
Das dauert wahrscheinlich noch, bis das über Technik abgebildet wird. Wohingegen die meisten Produkte für sozusagen, die man als Normalverbraucher hat, die sind natürlich online gut möglich.
Voll, ja. Glaubst du jetzt der Weg dorthin, also dass man sagt, okay, man hat jetzt, aktuell steht man da, dass es Tech gibt, ihr seid jetzt einer so dieser Vorreiter, die das enablen. Wahrscheinlich ist der nächste Schritt erstmal, dass die Makler durch künstliche Intelligenz, Automatisierung, you name it, dann wahrscheinlich mehr Kunden betreuen können und natürlich auch mehr Kunden akquirieren können. Also auf der einen Seite innerhalb der Organisation Ablaufeffizienz und außerhalb sozusagen Marktorientierung, Kundenakquise. Jetzt muss man sich sozusagen anschauen, wie werde ich auf beiden Seiten stärker und dann irgendwann in 5 Jahren wahrscheinlich ist dann irgendwie so ein Endprodukt, wo man sagt, okay, da gibt es dann einen Makler, der betreut irgendwie, ihr macht das ja auch so viel mehr Kunden, oder?
Genau das passiert auch, würde ich sagen. Und in dem einen Unternehmen schneller, im anderen nicht ganz so schnell. Aber grundsätzlich, und das ist auch ein Thema, was passieren muss, dass die Versicherungsberater skalierbarer gemacht werden, weil es werden jedes Jahr weniger. Also es sind sozusagen vom Altersschnitt, ich glaube, der Versicherungsberater ist im Schnitt 56 Jahre.
Oh wow, okay.
Also in den nächsten 10 Jahren kommt eine riesige Welle an Versicherungsberatern, die in den Ruhestand gehen. Mm. Und es kommen natürlich nicht genug junge Leute nach, die den Beruf erlernen wollen.
Stimmt.
Das heißt, ja, irgendwie müssen die Kunden betreut werden.
Mhm.
Und das heißt, entweder mache ich die Berater effizienter und schneide mehr Zeit für den Kunden raus. Und es gibt viele Anforderungen für Berater. Beratungsdokumentation muss geschrieben werden nach dem Gespräch. Es muss der Kunde sozusagen vor dem Gespräch gut informiert werden über den Prozess und wie die Produktauswahl erfolgt.
Mhm.
Es müssen bei Schäden natürlich gewisse Prozesse ablaufen. Da kann man extrem viel mit Technik unterstützen, dass der Berater einfach mehr Zeit für den Kunden hat. Das haben wir bei Clark gut geschafft auch schon. Ich würde sagen, wenn so etwa Faktor 5 im Vergleich zur Industrie. Also gerade weil das gesamte Sachgeschäft, also die Kfz, Hausrat, Haftpflicht, das haben wir komplett in der App.
Cool.
Und nur die beratungsintensiven Produkte, Lebensversicherung, Krankenversicherung, finden dann sozusagen mit einem persönlichen Berater statt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man bei einer Direktbank ist und eigentlich alles in der App der Direktbank macht und dann aber eine Immobilien finanzieren möchte.
Ah, okay.
Und dann hat man natürlich für die Immobilienfinanzierung einen Berater, der ist aber nur für diesen Prozess zuständig. Und genauso ist es bei Clark auch, dass man, wenn man jetzt eine private Krankenversicherung abschließen möchte, kriegt man einen Berater für den Prozess. Und danach ist aber das Produkt in der App. Und nur wenn es dann irgendein Thema gibt, das speziell mit dem Produkt oder einem Produktwechsel zusammenhängt, dann kommt man wieder zu dem Berater.
Ja, ich finde es immer spannend, sich so diese Entwicklungen anzugucken, weil man sagt jetzt so, oh, das wird alles verändern und jetzt auch gleich alle Jobs weg und so weiter. Naja, aber eigentlich, erstens ist es so, dass die Jobs von selber tatsächlich weggehen, wenn die Leute nicht nachkommen. Das ist noch ein ganz anderer Grund. Und zweitens ist es viel linearer und gradueller, als man das immer denkt. Man guckt dann immer zurück und sagt sich, ja, man hätte halt vor 5 Jahren anfangen müssen, einen Kunden mehr pro Jahr zu betreuen, indem man sich ein bisschen selbst optimiert, dann wäre das gar nicht so abrupt gewesen.
Gerade vielleicht, um da noch kurz was zu ergänzen, gerade bei Versicherungen ist so, du kannst dich ja nur so schnell bewegen, wie sich der Kunde bewegt.
Ja.
Und ich glaube, da darf man sich auch nichts vortäuschen, nur weil es jetzt auf einer App ist, finden Kunden Versicherungen ja nicht geil. Also ist ja schon so, dass es noch ein leidiges Thema ist, mit dem man sich eigentlich nicht so gerne beschäftigt. Es ist toll, wenn es sein muss, dass dann eine App ein bisschen leichter macht und es ein bisschen schneller geht und man sozusagen schneller wieder weg hat. Aber wie gesagt, die App führt ja nicht dazu, dass man sich jetzt schneller oder öfter mit Versicherungen beschäftigt.
Ja.
Und das heißt, das ganze Drehen von dem Markt dauert einfach extrem lange. Hat auch für uns extrem lange gedauert, bis wir mal richtig ins Wachsen kamen und so. Das geht nicht über Nacht.
Das ist gute Sache, guter Punkt. Wie lange, weil du vorhin auch Resilienz kurz angesprochen hast und das sagt natürlich irgendwie jeder, so Durchhaltevermögen, Resilienz ist super wichtig. Und dann hast du auch gesagt, so war es überraschend, der Erfolg. Kannst du sagen, so die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis man erstmal gesehen hat, es könnte wirklich was sein? Also bevor mehr Leute als ihr selber dran geglaubt habt, sozusagen.
Ja. Also von Anfang an war klar, dass es ein Marathon wird und kein Sprint. Und ich habe nicht mehr die Datenpunkte im Kopf, aber einen weiß ich noch. Nach einem Jahr, genau ein Jahr nach Gründung, hatten wir 300 Kunden.
Okay.
Und die kannte ich alle mit Namen.
Alle.
Ja, jeden Einzelnen. Entweder aus der Datenbank halt, weil man es wusste, oder eben, weil es alles Family and Friends waren.
Okay.
Also da ging wirklich noch gar nichts. Und klar waren die Marketingbudgets auch nicht groß und so. Aber dann sozusagen, dann hat es so langsam angefangen. Aber ja, das dauert.
Ja, schon. Ja, das denke ich mir. Nee, cool. Also ich glaube, das muss man immer mal wieder auch sagen. Also mag sein, dass dann irgendwann vielleicht so dieser Moment kommt, wo man sagt, okay, in dem Jahr ging es völlig ab, aber die 5 Jahre davor, die man quasi reingesteckt hat und da ging gar nichts, die muss man natürlich auch ordentlich porträtieren. Ich glaube, das ist ein wertvolles Thema, deswegen haben wir noch gut, war mir nochmal wichtig, dass wir das erwähnen. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwelche so Alltagsroutinen, was Untypisches? Trackst du viel Gesundheitsdaten, solche Sachen oder?
Gar nicht. Gut, dass du es fragst. Also ich stehe weder um 5 Uhr morgens auf noch habe um 7 Uhr morgens schon Sachen erledigt, die andere in der ganzen Woche nicht schaffen.
Ja.
Nein, zwei kleine Kinder zu Hause, einer 5, einer 8. Praktisch, es gibt keine Routinen, natürlich versuche ich ab und zu Sport zu machen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Alltag so gut strukturiert ist, dass man das alles perfekt unterbekommt, sondern es wird eigentlich versucht, von Tag zu Tag so zu überleben und alles unterzukriegen.
Ja.
Und mal gelingt das besser und mal schlechter.
Ja, voll. Ich glaube, wenn man hier aufmerksam zuhört, dann merkt man auch, dass das kein Erfolgsrezept ist. Also ich glaube, es gibt Top-Level-Manager, Gründer und Gründerinnen, die stehen um 5 Uhr auf und es gibt welche, die stehen um 10 auf und es gibt welche, die haben einen komplett strukturierten Tag und es gibt Leute, die haben gar keine Struktur. Also ich glaube, das ist kein Indiz. Ja, Christopher, hey, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht und danke für die Offenheit, dass du alles geteilt hast.
Vielen Dank.
Super. Ja, wer jetzt noch dabei ist und aufmerksam zugehört hat, ich freue mich natürlich über jedes Feedback allgemein zum Behind-the-Sea-Format und natürlich auch zu dieser Episode. Ich habe gesehen, man kann bei Spotify schon länger, aber ich sage es immer noch dazu, auch einzelne Episoden kommentieren. Also wenn ihr speziell zu dieser Episode einen Kommentar habt, dann gerne direkt rein oder eben zur gesamten Format oder eben auf LinkedIn einfach direkt mit uns. Ich kann auch gerne ein Intro machen, wenn es was Seriöses ist. Und dieses Format ist ja nur möglich, weil es ein Berufshobby von mir ist und mein eigentlicher Beruf Interim Management und Executive Search bei Atreus und Heidrick auch noch existiert und auch dieses Format davon präsentiert wird. Also unbedingt mal bei atreus.de vorbeischauen und wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, dann kommt gerne einmal auf mich zu. Können wir mal ein Sparring machen. Manchmal hilft das. Manchmal können wir auch mit unserem Talentpool euch die geeignete Person geben, sei es ein M&A-Projekt, Post-Merger-Integrationsthemen, Systemeinführungen oder tatsächlich auch eine Linienmanagement-Rolle, die gerade vielleicht das Unternehmen auch in die nächste Ära führt, ähnlich wie das bei Clark ja auch der Fall war. Kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich und Christopher, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.